grüß euch und herzlich willkommen bei Schiff Captain Mannschaft, dem ersten deutschsprachigen Podcast über Segeln, Seemannschaft und Boote. Ich bin Bernhard Fischer und das ist mein Podcast für Fahrtensegler mit einer Menge Infos und Wissen rund ums Segeln. Zuerst ein Update zum Golden Globe Race. Es ist der Franzose Jean-Luc Van der Heede nach wie vor in Führung. Er befindet sich derzeit am östlichen Kap von Südamerika. Der Wind wird derzeit von Tag zu Tag eigentlich besser und er hat noch ca. 610 Meilen bis zum Äquator. Endgültig bis zum Ziel sind es ca. noch 3710 Meilen. Hinter ihm ist der Niederländer Max Latz, der wieder einige Meilen gut gemacht hat, ca. 800 Meilen hinter Van der Heede. Es könnte ein Kopf-an-Kopf-Rennen werden bis zum Zieleinlauf, weil 810 Meilen sind doch noch eine ganze Menge und 3700 hat der Jean-Luc noch, also sozusagen sind es für den Max Latz somit ungefähr 4500 Seemeilen. Also da muss er schon ein ganz schönes Tempo vorlegen, wenn er den Van der Heede noch einholen möchte. Liegt aber im Bereich des Möglichen. Der Uku Randma, der Lette, hat mittlerweile Kap Horn umrundet, das war am 19.12. und ist derzeit in der Höhe von den Falklandinseln, ebenfalls schon im Atlantik. Der US-Amerikaner, geborene Ungar, der István Koppa, hat einen ziemlich schweren Sturm hinter sich, so den Berichten zufolge den schwersten überhaupt, beziehungsweise nach den Forecasts zu urteilen, den schwersten mit 60 bis 70 Knoten, wobei wir beim Forecast immer von signifikanter Windgeschwindigkeit sprechen, also von der sozusagen normalen, vom synoptischen Wind, also von normalen Wind ohne Böen, der vorhergesagt wird. Das heißt, in Böen kann das natürlich wesentlich mehr noch sein. Und er hat noch eine Distanz von ca. 1210 Meilen bis zum Kap Horn. Der Finne Tapio Lehtinen befindet sich noch mitten im Pazifischen Ozean, also der hat noch eine weite Strecke vor sich. Aber ja, wird man sehen, er ist auf jeden Fall noch im Rennen. Als fünfter und letzter von allen, die in der normalen Golden Globe Wertung noch mitfahren. Alle anderen sind aus der normalen Wertung bereits ausgeschieden, von ursprünglich 19 Teilnehmern. Es ist nämlich der Russe Igor Saretsky in Westaustralien an Land gegangen oder hat angelegt. Der ist zwar noch im Rennen, fährt aber dadurch, dass er angelegt hat, anschließend in der G-Chester-Klasse mit. Er wird allerdings nach Russland heimfliegen, beziehungsweise es ist ihm nahegelegt worden wegen einer medizinischen Untersuchung. Und der Mark Sinclair ist ebenfalls in Australien an Land gegangen. Er hat aber bereits das Rennen aufgegeben. Es ist ihm nämlich auf der Indischen Ozean, also auf der Etappe im Indischen Ozean, das Wasser ausgegangen. Und die Zeit ist jetzt mittlerweile relativ fortgeschritten. Er hätte noch die gesamte Pazifikpassage vor sich und er meint also selbst, dass das schon zu knapp ist. Das betrifft natürlich den Igor Saretsky genauso. Also es ist schon relativ spät im Jahr für diese Passage. Man wird sehen, ob er da jetzt noch weiterfährt oder nicht. Das Thema des heutigen Podcasts ist Astronavigation bzw. Astronavigation für Einsteiger. Das ist ein interessantes Thema, das immer wieder gefragt wird, wie denn das funktioniert und wie man das sich das ungefähr vorstellen kann. Natürlich auch deshalb, weil in der klassischen Seefahrt und zur Zeit der großen Entdecker und Weltumsegler im 16., 17., 18. Jahrhundert ja nur mittels Sternen navigiert wurde. Und so hat es natürlich auch birgt es einen gewissen Mythos, das einen jeden interessiert. Um hier eine genaue Berechnungsanleitung zu geben, da ist die Zeit jetzt hier zu kurz, aber das ist auch nicht Sinn und Zweck der Übung. Ich möchte einen Überblick geben darüber, wie das Konzept funktioniert und wie man sozusagen so vom Prinzip her eine Position damit berechnen kann. Astronavigation ist heute ja nur mehr mäßig interessant, da eigentlich alles mittels Satelliten funktioniert, also sprich GPS, und man digital, also elektronisch sozusagen feststellen kann, wo man ist. Natürlich mit eingebauten Kartenplotter, aber mit jedem Smartphone kann man heute ohne Problem die Position bestimmen und total einfach, also einfach einschalten, ablesen, fertig. Astronavigation hat daher stark an Bedeutung verloren oder man kann sagen, eigentlich die gesamte Bedeutung verloren. Das Einzige, wo sich das noch argumentieren lässt, ist natürlich zum einen für die, die es interessiert, einfach weil es interessant ist, wie die Seefahrer früher um die Erde gefahren sind und wie sie da ihre Position bestimmt haben. Zum anderen natürlich, weil es eine Methode ist, wo man völlig unabhängig von irgendeiner Elektronik, also nur mit Bleistift und Papier und einem mechanischen Messgerät seine Position bestimmen kann. Mit anderen Worten, das Ding funktioniert immer, es kann eigentlich nicht ausfallen. Im Unterschied zum normalen Kartenplotter oder Handy, da ist irgendwann einmal die Batterie leer oder so. Also für diesen Zweck kann man sagen, ja, vor allem auf großen Ozeanpassagen wäre es durchaus sinnvoll, einen Sextanten mitzunehmen und sich mit der Materie etwas auseinanderzusetzen, damit man im Fall der Fälle nicht komplette Orientierung verliert. Beim Golden Globe Race ist es auch so, dass die Teilnehmer ausschließlich mittels Astronavigation ihre Position bestimmen dürfen. Es ist also ein Rennen, eben das nach den Spielregeln von den 60er Jahren, wo es ja noch keine Satellitenortung gegeben hat, ausgeführt wird. Dementsprechend müssen sie also mit klassischen Methoden navigieren. Die Teilnehmer haben zwar schon Elektronik mit, also sprich Satellitentelefone und natürlich auch GPS, aber das dürfen sie nicht verwenden. Das ist nur für den Notfall gedacht und ist in diesem Rennen auch tatsächlich schon öfters zum Einsatz gekommen. Astronavigation bedeutet also navigieren nach den Sternen oder genauer gesagt nach den Himmelsobjekten, also alle Objekte, die man da oben am Himmel, am Sternenhimmel beobachten kann. Also das sind natürlich die Sterne, aber auch die Sonne, der Mond und die Planeten werden dazu benutzt, um eben seine Position zu errechnen. Theoretisch könnte man dafür natürlich auch die ISS hernehmen, also die International Space Station. Praktisch wird das aber nicht funktionieren, weil die nämlich sehr schnell ist und man die Position daher nicht exakt messen kann oder nicht ausreichend genau bestimmen kann, weil sie eben so schnell ist. Was man dafür braucht, ist ein Sextant, das ist ein mechanisches Winkelmessgerät, da komme ich dann noch dazu. Dann braucht man einen nautischen Almanach oder ein Tabellenbuch über die Sternenpositionen. Das ist also eine Tabelle, wo die gesamten Positionen der Sterne verzeichnet sind. Das komme ich aber auch dann noch dazu. Idealerweise hat man dieses Tabellenbuch natürlich in Papierform mit, weil wenn man es als PDF auf seinem Handy mit hat oder Tablet und dann eben der Strom weg ist, hilft einem das Ganze relativ wenig. Und was man dann noch braucht, ist eine genaue Uhr. Und für gewisse Berechnungen ist auch ein Taschenrechner natürlich sehr praktisch. Also ohne Taschenrechner geht es auch. Dann müsste man sich aber ebenfalls hierfür Tabellenbücher mitnehmen oder ein paar Tabellenseiten für die Standlinienberechnung. Zu der komme ich dann später auch noch etwas genauer. Muss man nämlich Winkelfunktionen, also Sinus, Cosinus und so weiter, ausrechnen. Und dafür eignet sich natürlich ein Taschenrechner besonders gut. Aber früher haben sie das eben auf den Schiffen mit Hilfe von Tabellen gemacht, Tabellenbücher. Die haben also mitgeführt Bücher, in denen einfach der Sinus für jeden Grad und jede Minute sozusagen einfach in Tabellenform abgedruckt war. Und da hat man sich eben einfach aus der Tabelle den richtigen Wert herausgesucht. Ja, und was man dann können muss, wenn man einen Taschenrechner, also wenn man keinen Taschenrechner mit hat natürlich, ist, man sollte die Grundrechnungsarten plus, minus, mal und dividieren natürlich beherrschen. Mit einigen Kommastellen. Vorher ein paar Worte zum Grundprinzip und wie die ganzen Dinge zusammenhängen. Also zum einen einmal, wenn man sich den Sternenhimmel anschaut, dann sieht das Ganze von der Erde aus betrachtet eigentlich wie eine Kugel aus. Und zwar die Innenseite einer Kugel, das alte Weltbild, was man früher immer geglaubt hat, dass die Sterne also hier am Firmament aufgehängt sind oder aufgeklebt sind. Das ist also ein passendes Modell, was man für die Astronavigation hernehmen kann. Man weiß natürlich, dass die Sterne nicht da oben aufgeklebt sind, das macht aber nichts, es sieht so aus und das ist ausreichend. Also eine Kugel, wo auf der Innenseite einfach die gesamten Sterne aufgeklebt sind. Und dazu zählen dann auch natürlich nicht nur die Sterne, sondern auch unsere Planeten, Sonne, Mond und eben die Planeten, die man sieht. Die sind zwar etwas weiter innerhalb von dieser Kugel, das weiß man natürlich auch, aber für ein Standbild, also wenn man ein Standbild aufnehmen würde von dem Ganzen, reicht es also, wenn man sich vorstellt, dass das Ganze eine Kugel ist und wir befinden uns einfach auf der Erde, die ebenfalls eine Kugel ist. Und von innen, also von der Erde aus gesehen, sehen wir auf die Innenseite dieser Sternenkugel. Auf der Erde haben wir ein Koordinatensystem, das natürlich bekannt ist. Vor allem jedem Seefahrer sollte das bekannt sein. Es gibt einen Äquator und es gibt die Pole und die Koordinaten werden gemessen in Längengrad und Breitengrad. Das heißt, die Breitengrade sind die, die am Äquator beginnen, ist also der nullte Breitengrad und dann nach oben und nach unten, also Norden und Süden jeweils 90 Grad bis zum Pol laufen. Und dann gibt es die Längengrade, die eben am Nullmeridian beginnen und dann eben nach Osten und nach Westen jeweils 180 Grad laufen. Wenn man sich dieses Koordinatengitter ansieht und man weiß, dass die Erde ja sozusagen im Mittelpunkt von dieser Himmelskugel ist, dann kann man sich ganz einfach vorstellen, dass man dieses Koordinatengitter eigentlich nach außen spiegeln könnte, also auf die Sternkugel. Also man hat sozusagen das Koordinatengitter, was man auf der Erde hat, und das verlängert man eben oder spiegelt es eben auf die Himmelskugel einfach, dass man das Gleiche dort eben auf der Innenseite sieht. Dann würde man ebenfalls da oben einen sogenannten Himmelsäquator haben und eben die Himmelsnordpol, den Himmelsnordpol und den Himmelssüdpol, und kann man sich also genauso vorstellen, dass man die Himmelsobjekte ebenfalls einfach mit Längen- und Breitengrad definieren kann, beziehungsweise ihre Position mit Längen- und Breitengrad angeben kann. Und genauso funktioniert das auch, nur nennt man das Ganze nicht Längen- und Breitengrad, sondern der Breitengrad in den Himmelskoordinaten heißt Deklination und die Länge wird als im Deutschen als sogenannter Stundenwinkel oder im Englischen eben als Hour Angle angegeben. Und dieses Koordinatensystem ist das sogenannte äquatoriale Koordinatensystem, heißt das. Also man hat einen Längen- und einen Breitengrad für jeden Stern am Himmel. Und genauso wie man auf der Erde eben einen Längen- und Breitengrad hat für eine Position auf der Erde, kann man also genauso am Himmel jetzt jeden einzelnen Stern bzw. natürlich auch die Planeten sagen, sie sind auf dieser und jener Position ganz exakt mit Hilfe von Länge und Breite. Nur spricht man bei den Sternen eben noch einmal von Deklination und Stundenwinkel. Und wenn man jetzt annimmt, dass man weiß, wo sich ein bestimmter Stern befindet, oder wenn man generell weiß, wo sich die Sterne befinden, indem man eben eine Sternkarte hat, auf der die einzelnen Positionen eingezeichnet sind, so wie Leuchtfeuer eben auf einer Seekarte eingezeichnet sind, dann könnte man ja bestimmen, welcher Stern exakt über einem steht. Dann schaut man genau nach oben in den Himmel und schaut, welcher Stern dort ist. Und dann schaut man nach, welcher Stern, also wo dieser Stern in der Sternenkarte sich befindet, auf welcher Position. Und nachdem man ja das Erdkoordinatensystem in den Himmel gespiegelt hat, sind sie also ident. Wenn man also diesen Stern, der genau über einem steht, bestimmen kann, dann kann man 1:1 eigentlich ablesen, an welcher Position man sich befindet. In der Praxis funktioniert das aber tatsächlich leider nicht so einfach. Und zwar, zum einen wandern die Sterne bekanntlicherweise ja, und zwar deshalb, weil sich die Erde dreht. Also wir sind im Inneren von dieser Sternenkugel, aber die Erde dreht sich. Oder umgekehrt, man könnte natürlich auch sagen, die Sternenkugel dreht sich um die Erde. Von der Beobachtung her ist das Gleiche, ob sich die äußere oder die innere Kugel dreht. Und genau deshalb ist dieser Sternenalmanak oder dieser nautische Almanak, wie es heißt, also sozusagen die Sternenkarte in Buchform, eben nicht eine einzige Karte, sondern es ist ein ganzes Buch, in dem für jedes Himmelsobjekt, für jede Stunde, für jeden Tag des gesamten Jahres die Position drinnen ist, nachdem sich diese Positionen eben aufgrund der Erddrehung ständig ändern. Und was noch dazu kommt, was man ja ebenfalls weiß, die Positionen ändern sich natürlich nicht nur aufgrund der Erddrehung um die eigene Achse, sondern es ist ja so, dass man ebenfalls allgemein weiß, dass sich die Erde ja auf einer Umlaufbahn um die Sonne befindet. Und was noch dazu kommt, Die Planeten befinden sich ebenfalls auf einer Umlaufbahn. Folgedessen ändern sich diese ganzen Positionen zueinander ständig. Und deshalb muss man also für jede einzelne Stunde sozusagen die Koordinaten von den Sternen neu angeben. In Wahrheit ist es so, dass die Sterne zueinander, darum heißen sie ja Fixsterne, ihre Position nicht verändern. Das heißt, man hat hier einen Nullpunkt im Himmel definiert, wo man gesagt hat, okay, das ist der Koordinaten-Nullpunkt und von dem messen wir die Sterne weg. Dieser Nullpunkt ist der sogenannte Frühlingspunkt. Für die Planeten und für die Sonne funktioniert das aber nicht, weil sich die eben zusätzlich auch bewegen. Es sind eben Planeten und keine Fixsterne. Ja, und so hat man einen Almanak, da kann man sich entweder kaufen im Buchhandel oder man kann sich das natürlich auch im Internet downloaden. Das ist also keine geheime Information. Die Sterne werden von den Menschen ja schon seit Jahrtausenden sozusagen beobachtet und seit den letzten paar hundert Jahren kann man diese Positionen auch sehr exakt, also auf Winkelsekunden genau vorausberechnen. Und zwar den Anfang von diesen exakten Berechnungen hat da der berühmte Physiker und Astronom Johannes Kepler gemacht, der Anfang des 17. Jahrhunderts seine berühmten drei Gesetze für die Sternbewegung entdeckt hat und nach denen man sozusagen diese Planetenpositionen genau berechnen kann. Es gab da zwar ein paar Ungereimtheiten in seinen Gesetzen, die aber mittlerweile ebenfalls bereinigt wurden. Und eine Bereinigung ist dann gekommen, die durch die Entdeckung der Relativitätstheorie von Albert Einstein. Zurück zum nautischen Almanak. Ich habe gesagt, kann man sich im Internet downloaden. Da braucht man nur im Google eingeben, Nautical Almanak. Eine Seite, die ich immer verwende, heißt thenauticalalmanac.com. Da kann man, mehrere PDFs downloaden, die sich eben mit diese Sterntabellen beinhalten. Und da habe ich hier den nautischen Almanak vom Jahr 2018 vor mir. Das PDF hat 277 Seiten und auf zwei Seiten sind immer drei Tage abgebildet. Also es ist wie ein Telefonbuch, ein riesiges Tabellenbuch mit nur Zahlenkolonnen endlos. Und das sind eben drei Tage immer auf jeweils zwei Seiten. Und abgebildet sind da drinnen oder abgedruckt sind die Positionen hier für Sonne, Mond, dann die wichtigsten Planeten, Venus, Mars, Jupiter und Saturn. Und dann auch immer eine Tabelle mit den Sternen dazu. Und bei jedem Stern beziehungsweise bei jedem Planeten und der Sonne, wie schon vorher erklärt, sind also immer zwei Spalten. Das eine ist der Stundenwinkel und das andere ist die Deklination, also der Längen- und der Breitengrad. Im Winter steht die Sonne ja wesentlich tiefer als im Sommer. Das kommt eben daher, weil die Erdachse schief steht, bekanntermaßen. Und genau das kann man natürlich auch jetzt in diesem nautischen Almanak relativ einfach ersehen. Also wenn die Sonne tief steht, bedeutet das also, der Breitengrad, sprich die Deklination, ist besonders niedrig. Und wenn man sich jetzt da den 21. Dezember 2018 ansieht, dann kann man hier sehen, die Deklination, also die Breite, ist um 8 Uhr UTC wohlgemerkt, minus 23 Grad 26 Minuten, also 23 Grad Süd. Also 23 Grad 26 Minuten Süd, also weil negativer Wert, also unter dem Äquator, also besonders tief. Und um 9 Uhr sind es dann 23 Grad 26,1 Minuten und das ist die niedrigste Deklination. Das hält dann an, das wird sich dann im Hundertstel oder im Tausendstel Bereich wahrscheinlich noch ändern oder etwas weniger werden. Und am nächsten Tag, am 22. um 11 Uhr zu Mittag, ist dann wieder 23 Grad 26,0 Süd. Also da steigt das Ganze wieder an. Das heißt, man kann jetzt aus dieser Tabelle schätzen, dass sozusagen die südlichste Position, was zugleich auch die sogenannte Wintersonnenwende ist, also vermutlich am 21. irgendwo zwischen 20 und 22 Uhr gewesen sein muss. Was ist mit den Zeiten dazwischen? Also ich habe schon erklärt, in dem nautischen Almanak ist für jede Stunde, jedes Tages, eines gesamten Jahres die Position abgebildet. Dann stellt sich natürlich die Frage, was ist mit den Zeiten dazwischen? Also wenn man nicht exakt 8 Uhr in der Früh braucht, sondern 8.15 Uhr oder so irgendetwas, ja, dann muss man dazwischen die Zeit einfach interpolieren. Man nimmt also an, die Position dazwischen interpolieren, man nimmt also an, dass das da linear einfach ansteigt. Das kann man entweder rechnerisch machen oder natürlich ebenfalls mit Tabellen. Da ist im Anhang ist dann eine Tabelle, wo man diese Zwischenwerte einfach auf Minuten und Sekunden genau sozusagen schätzen kann. Die Sterne bewegen sich und die Planeten natürlich auch, wie schon jetzt erwähnt. Und jetzt ist die Frage, wie schnell bewegen sich die? Und das ist ebenfalls relativ einfach zu erklären, das weiß man eigentlich. Zumindest bei der Sonne weiß man das ganz genau. Ein Tag dauert bekanntlichermaßen ja 24 Stunden. Heißt so viel wie, die Sonne braucht 24 Stunden einmal um die Erde herum oder umgekehrt, die Erde braucht eine Umdrehung, braucht 24 Stunden für eine Umdrehung, also bis die Sonne wieder an derselben Position zum Mittag ist. Das ist aus der Betrachtung immer egal, ob man sich vorstellt, das eine dreht sich um das andere oder umgekehrt, für das, was bei der Astronavigation wichtig ist. Die Astronomen, wenn die das von außen sehen, für die ist es natürlich schon ein wesentlicher Unterschied, ist ganz klar. Also 24 Stunden braucht man für eine volle Umdrehung und bekanntermaßen hat ja ein Kreis, also eine volle Umdrehung 360 Grad. Wenn man das durch 24 dividiert, kommt man also drauf, dass sich das Ganze um 15 Grad in einer Stunde weiter bewegt. Ja, eine Stunde ist ja ebenfalls sehr viel und da ist die Frage, wie viel ist das dann in einer Minute? Das kann man noch einmal dividieren und dann kommt man drauf, dass in einer Minute sich die Sterne um 15, also beziehungsweise die Sonne, um 15 Winkelminuten weiter bewegt. Ja, das sind dann ungefähr, man weiß ja, eine Winkelminute auf einem Kreis, im Speziellen in der Navigation auf einem Großkreis, eine Winkelminute entspricht ja einer Seemeile. Heißt also so viel wie, vorher habe ich ja schon gesagt, man stellt sich vor, der Stern ist genau über einem oder wenn man sich vorstellt, der Stern ist genau über einem und zu diesem Zeitpunkt bestimmt man also den Stern und dann schaut man in der Tabelle nach, wo der Stern ist und dann kann man ja seine eigene Position sozusagen ermitteln. Heißt das, wenn man also jetzt nur um eine Minute falsch in diesem Buch nachschauen würde oder aus irgendeinem Grund sich halt um eine Minute vertut, ist man also um 15 Winkelminuten falsch. Das bedeutet also, man ist um 15 Seemeilen neben der eigentlichen Position, die man ursprünglich eigentlich haben möchte. Ja, und jetzt kann man das noch einmal dividieren und sich überlegen, ja, wie viel ist dann eine Seemeile, wenn also eine Minute 15 Seemeilen ist, dann kann man das noch einmal dividieren und dann kommt man drauf, naja, 4 Sekunden ist das. Das heißt, wenn man sich um 4 Sekunden jetzt vertut, 4 Zeitsekunden, dann bedeutet das einen Fehler von einer Winkelminute, was so viel bedeutet wie, was man weiß, eine Winkelminute entspricht einer Seemeile. Noch einmal zur Zeit. Ich habe also gesagt, die Sonne braucht 24 Stunden, beziehungsweise die Erde braucht 24 Stunden, um sich einmal um 360 Grad zu drehen, bis die Sonne wieder genau in der Mitte ist in Bezug auf die Sonne. Die Sterne sind da etwas schneller, die brauchen nur 23 Stunden 56 Minuten. Ist in diesem Zusammenhang jetzt aber nicht so besonders wichtig. Wer sich da besonders für die Zeiten interessiert, den möchte ich da auf einen Artikel von mir verweisen, den ich vor einiger Zeit geschrieben habe, und zwar auf www.freeskippers.at. Da gibt es im September 2018 einen Artikel, der heißt nur die Zeit und dieser Artikel erklärt alles, was man über die Zeit wissen kann, natürlich im Speziellen natürlich an alle Seglerinnen und Segler gerichtet. Zurück zur Positionsbestimmung. Jetzt habe ich also schon gesagt, dass das mit dem Bestimmen des Sterns, der genau über einem steht, also nur in der Theorie funktioniert, in der Praxis nicht, eben weil man hier zeitlich ein bisschen ein Problem hat. Und außerdem, wie stellt man denn überhaupt fest, welcher Stern genau über einen steht? Da müsste man ja irgendeine Vorrichtung haben, mit der man senkrecht von der Erdoberfläche nach oben messen kann, um zu erkennen, welcher Stern das ist. Naja, und das senkrecht auf der Erdoberfläche und sich das dann auf einem Schiff vorzustellen, leuchtet, glaube ich, ein, warum diese Methode nur in der Theorie funktioniert. Jetzt könnte man natürlich argumentieren und sagen, na, ist ja ganz einfach, wenn wir also eine Tabelle haben, in der alle Himmelsobjekte, die da drinnen sind, kennen, dann könnten wir einen Stern hernehmen oder mehrere Sterne, die etwas in der Entfernung sind, und eine Kompassbeilung machen. Dass man sagt, okay, man sieht also zwei Sterne in der Entfernung und da gibt es doch bestimmt irgendwelche Formeln dafür, wo man sich ausrechnen kann, ja, auf welcher Kompassbeilung ist denn dieser Stern? Ja, und tatsächlich, diese Formel, die gibt es auch und die braucht man auch für die Standliniennavigation. Nur das mit der Kompassbeilung, das funktioniert leider nicht ganz. Und zwar deswegen, weil man ja weiß, dass ein Kompass ja nicht so ein ganz exaktes Messgerät ist. Man hat hier mit Missweisungen zu tun und man hat hier mit Deviationen vom Schiff zu tun, die man unter Umständen auch nicht ganz so kennt. Und man müsste für diese Peilungen, damit die also Sinn machen, müsste man also hier ein Messgerät haben, mit dem man auf Zehntel oder Hundertstel Grad genau peilen kann. Und dass es mit einem Kompass nicht funktioniert, weiß auch jeder, der schon einmal versucht hat, beim Steuerkompass und bei Wellen nach Kurs zu fahren. Da muss man froh sein, wenn man auf 5 Grad plus minus genau den Kurs halten kann. Also unmöglich, hier eine Peilung zu machen auf Zehntel oder Hundertstel Grad genau. Also hat man sich was anderes ausgedacht. Wenn man sich also nur mal in der Theorie noch vorstellt, man hat also einen Stern genau über einem mit den Koordinaten, dann könnte man sich auch umgekehrt vorstellen, man spiegelt also diese theoretische Karte, diese Sternkarte auf die Erdoberfläche. Man hat also auf der Erdoberfläche ein Abbild von den gesamten Sternen, was eben denselben Koordinaten entspricht. Diese einzelnen Punkte von den Sternen, die nennt man dann, sind die sogenannten Bildpunkte von den Sternen. Und in Wahrheit ist die Berechnung, die man da anstellt und alle diese Koordinaten, wenn es gibt, wie es gibt, sind immer für den Bildpunkt genauso wie für den Stern. Also egal, ob das sozusagen auf dieser Sternkugel, auf dieser fiktiven da am Himmel ist oder ein Bildpunkt, also ein projiziertes Bild des Sternes auf der Erdoberfläche, das ist also immer das Gleiche. Wenn also der Stern genau über einem steht und man stellt sich also jetzt den Winkel vor zwischen dem Horizont und dem Stern, dann sind das also genau 90 Grad, also für den Fall, dass er wirklich exakt über einem steht. Wenn er exakt über einem steht, kann man sich aber auch vorstellen, wie vorher gerade erklärt, man steht selbst genau auf dem Bildpunkt, also das ist dieselbe Betrachtung. Wenn ich mich jetzt von diesem Bildpunkt um eine Seemeile weit entferne und ich messe dann den Winkel vom Horizont zu dem Stern, dass der um eine Winkelminute kleiner geworden ist. In diesem Fall also, vorher waren es 90 Grad, dann sind es jetzt nur mehr 89 Grad und 59 Minuten. Und wenn ich mich jetzt zwei Seemeilen weit weg entferne, dann ist es eben um noch eine Winkelminute weniger, also 89 Grad und 58 Minuten und so weiter. Bedeutet also umgekehrt, wenn ich also den Winkel von einem bestimmten Himmelsobjekt vom Horizont weg messe, also ich nehme das Beispiel jetzt von vorher nochmal, nehmen wir an, ich messe den Winkel zwischen dem Horizont und dem Stern, von dem ich da vorher gerade gesprochen habe, und ich messe 89 Grad und 58 Minuten, dann weiß ich also, dass ich mich im Umkreis von zwei Seemeilen um diesen Bildpunkt befinde. Wenn ich jetzt noch einen zweiten solchen Stern hernehme, einen anderen, also nicht den gleichen nochmal, und ich mache eine Messung auf den anderen Stern und habe dort ebenfalls halt irgendwie so und so viel Grad, dann habe ich ebenfalls einen Kreis um diesen zweiten Bildpunkt. Und wenn ich zwei so Kreise habe und ich zeichne die auf die Erdoberfläche ein, also sagen wir haben einen Globus und da sticht man halt sozusagen jeweils immer einen Bildpunkt ein und zieht also die so und so viel Meilen entsprechende Entfernung zu den Winkelminuten, die man gemessen hat, dann schneiden sich also diese beiden Kreise und dann kann man sagen, ja, ich befinde mich am Schnittpunkt von den beiden Kreisen. Klarerweise, zwei Kreise schneiden sich an zwei Punkten, das ist auch irgendwie einleuchtend, aber einen von den beiden Punkten kann man meistens einfach logisch sozusagen ausschließen und sagen, ja, man muss ja entweder hier sein oder hier. Da man in der Praxis keine Kreise verwenden kann, die so nahe beim Bildpunkt sind, sondern in der Praxis verwendet man Bildpunkte, die wesentlich weiter weg sind. Das heißt, wir sprechen hier von Hunderten oder Tausenden Meilen Entfernung und dann ergibt sich in der Regel automatisch logisch, auf welchen der beiden Schnittpunkte man nur sein kann und nicht auf dem anderen. Und genau das ist also das Grundprinzip. Man misst also den Winkel zwischen Horizont und Stern und aus der Differenz von 90 Grad kann man sich also die Entfernung umrechnen aus den Winkelminuten kann man 1:1 auf die Seemeilenentfernung umrechnen und weiß dann, wie weit man weg ist. Und das könnte man dann auf einem Globus sozusagen einzeichnen. In der Praxis wäre diese Methode natürlich auch etwas ungenau, weil man ja auf einem Globus ja nur relativ dicke Striche machen kann im Vergleich zur Schiffsgröße. Aber da gibt es dann verschiedene Verfahren, mit denen man sich sozusagen hier annähern kann. Man arbeitet schon auf normalen Seekarten oder auf Plotting-Charts und tut mit Hilfskoordinaten sich annähern und so weiter. Aber vom Prinzip funktioniert das genauso. Und womit misst man nun eben diesen Winkel? Ja, mit dem Sextanten. Der Sextant ist nichts anderes als ein Winkelmessgerät, ein hochpräzises mechanisches Winkelmessgerät, wo man den Winkel einfach zwischen zwei verschiedenen Objekten messen kann. Also den Winkel in Grad und Minuten. Und zu dem Zweck ist auf diesem Sextant ein beweglicher Teil oben. Die sogenannte Alhidade ist das und die kann man bewegen, um eben den Winkel größer und kleiner zu machen. Und dann hat man eben diese Spiegel oben und auf einem von diesen Spiegeln kann man dann eben das Bild sehen. Und da verdreht man so lange, bis man eben die beiden Objekte eben richtig nebeneinander hat. Und dann hat man unten eine Skala, das sogenannte Index, und hier kann man also ablesen, wie viel Grad das einfach sind. Nachdem es hier bei der Messung von Himmelsobjekten ja um eine Höhenwinkelmessung geht, man misst also ganz konkret immer vom Horizont zum Himmelsobjekt, oder umgekehrt ist das Gleiche, aber auf jeden Fall, man misst den Winkel zwischen dem Horizont und dem Himmelsobjekt ab. Aus dem ergibt sich natürlich ganz logisch, dass man beides sehen muss. Also ich muss den Horizont sehen und ich muss natürlich das Himmelsobjekt sehen. Und zu diesem Zweck darf es nicht bewölkt sein, es darf auch nicht neblig sein, sonst sieht man den Horizont nicht, und es darf auch nicht Nacht sein, weil man in der Nacht auch nicht den Horizont sieht. Und das ist so ein großer allgemeiner Irrglaube, dass man immer glaubt, ja, Astronavigation findet in der Nacht statt. Das ist nicht so. Astronavigation findet bei Tag statt oder eben in der Dämmerung, wo man eben die Himmelsobjekte sehen kann, aber auch noch den Horizont sehen kann. Zur Messung verwendet man natürlich auch nicht irgendeinen x-beliebigen Stern. Das kann man zwar theoretisch machen, aber jeder weiß, dass der Sternenhimmel ja hier von Milliarden von Sternen bevölkert ist, dass man die unter Umständen, wenn man kein Profi ist, nicht besonders gut identifizieren kann. Infolgedessen gibt es ein paar Himmelsobjekte, die sich besonders gut eignen, und das sind einmal ganz klarerweise die Sonne. Die Sonne ist ein ideales Objekt, weil man die, sofern es natürlich nicht bewölkt ist, den ganzen Tag sehen kann und natürlich auch am Abend sehen kann. Dann gibt es natürlich auch den Mond. Der Mond ist zwar etwas schwierig, aber auch den kann man relativ gut sehen. Das heißt, der Mond zu messen ist nicht schwierig, aber man kann sich sehr leicht verrechnen aus verschiedenen Gründen. Und dann gibt es natürlich noch die Planeten. Die wichtigsten Planeten, die man mit freiem Auge sehen kann, das ist also wichtig, sind die Venus, ist ein sehr guter Planet, dann gibt es noch den Mars, den Jupiter und den Saturn. Also diese vier Planeten sind die, die man mit freiem Auge sehr leicht erkennen kann, mit ein bisschen Übung sofort identifizieren kann. Und nachdem die Sterne ja nicht jeden Tag woanders stehen, sondern sich nur langsam ändern, wenn man sie einmal gefunden hat, dann findet man sie am nächsten Tag auch. Besonders leicht zu finden ist immer die Venus, die ist am allerleichtesten zu finden, weil die Venus nämlich ein innerer Planet ist, also das heißt, sie ist näher bei der Sonne als die Erde. Und aus dem ergibt sich, dass von der Erde aus, also von uns aus gesehen, muss die Venus daher immer in der Nähe der Sonne sein. Und deswegen wird die Venus auch gerne als Morgen- oder Abendstern bezeichnet. Es ist natürlich kein Stern, sondern ein Planet, aber das ist egal, weil die Venus eben immer in der Nähe der Sonne ist. Das heißt, sie geht eben kurz nach dem die Sonne untergegangen ist, ebenfalls unter, oder sie geht eben kurz bevor die Sonne aufgeht, geht die Venus auf und man kann sie gut sehen. Natürlich gibt es auch die Zeiten, wo die Venus halt nicht sichtbar ist, weil sie eben gerade vor oder hinter der Sonne ist, dann kann man sie natürlich nicht sehen, aber das ist nicht so oft der Fall oder nicht auf Dauer oft der Fall. Dann noch einmal zurück zu dieser Methode vorher, das ist die Methode mit Standlinien, was ich erklärt habe. Also das ist so das Grundprinzip, man beobachtet eben zumindest zwei Himmelsobjekte, man kann natürlich auch mehr beobachten, und über die Winkelmessung bekommt man die Entfernung von dem Bildpunkt und da zeichnet man dann sogenannte Standlinien in die Karte ein, und da, wo sich die schneiden, befindet man sich dann. Das große Problem an dieser Standlinienmethode ist, dass man eine sehr exakte Uhrzeit benötigt. Nämlich, wie wir vorher schon ausgerechnet haben, wenn also die Zeit um 4 Sekunden nur falsch ist, ist man auf jeden Fall mal um 1 Seemeile daneben. Umso größer dieser Zeitfehler natürlich ist, umso größer ist auch der Positionsfehler. Und das war eines der riesengroßen Probleme in der alten Seefahrt, dass man hier die Zeit in Wahrheit nicht genau messen konnte, beziehungsweise nicht ausreichend genau messen konnte. Die erste schiffstaugliche Uhr wurde in Jahre oder fast jahrzehntelanger Arbeit von einem gewissen John Harrison entwickelt, der eigentlich ein Tischler war, aber der hat eben die Problematik von der Zeitmessung erkannt und hat eben eine Uhr aus Holz gebaut, die eben verschiedene Kompensationsfunktionen hatte und dadurch die Zeit sehr genau messen konnte. Aber das würde da jetzt zu weit führen, das im Detail zu erklären. Ich möchte da jetzt noch eine einfachere Methode vorstellen. Und zwar die einfachste Methode ist die Messung die Bestimmung des Breitengrades mittels Mittagsbreite. Das ist ein Verfahren, das man schon sehr, sehr lange kennt und das man auch sehr genau durchführen kann. Und zwar benötigt man dafür natürlich wieder einen Sextanten, ist ganz klar. Man benötigt dafür natürlich auch die Tabellen. Und man braucht eine ungefähre Uhrzeit. Eben nicht eine sekundengenaue, sondern nur eine ungefähre Uhrzeit. Also wenn die Zeit auf eine Stunde genau ist, dann kann man damit schon den Breitengrad bestimmen. Und das ist so die schnelle Standardmethode, die früher angewendet wurde und die man natürlich auch heute anwenden kann. Was man natürlich hier braucht, eh klar sowieso, man muss also die Sonne auch sehen können, wenn es bewölkt ist, funktioniert das Ganze nicht. Die Idee, die dahinter steht, ist relativ einfach. Wenn man sich einmal vorstellt, man steht genau am Äquator, dann ist genau zur Mittagszeit steht die Sonne dann genau senkrecht über einem. Wenn man sich jetzt weiter zum Pol bewegt und sagen wir, man stellt sich auf den Nordpol, dann steht die Sonne genau am Horizont zu Mittag und wandert eigentlich um den Horizont herum. Hundertprozentig stimmt das natürlich nicht, weil die Erdachse natürlich schief steht. Aber genau zu diesem Grund haben wir ja ein Tabellenbuch und in dem Tabellenbuch steht also drinnen, wie oder an welcher Position sich die Sonne gerade befindet. Die Sonne wandert nämlich nach oben oder nach unten. Also in Wahrheit wandert die Sonne natürlich nicht, aber es schaut so aus, als würde die Sonne nach oben und nach unten wandern im Laufe des Jahres. Und zwar eben wegen der Schiefstellung der Erdachse. Wenn man das also weiß, dann kann man relativ einfach mit einer Winkelmessung und mit dem Tabellenbuch bestimmen, wo man sich oder beziehungsweise auf welchen Breitengrad man sich befindet. Nämlich deshalb, wenn man jetzt noch einmal zu dem Beispiel geht, Äquator, man weiß, der Äquator ist ja der 0. Breitengrad, also Breite 0 Grad. Wenn man jetzt genau zum Mittag, also dann, wenn die Sonne am höchsten steht, den Winkel zwischen Horizont und Sonne misst, dann misst man genau 90 Grad. Und dann kann man eine Rechnung anstellen, 90 Grad minus gemessene Höhe, also 90 minus 90 ist 0. Am Pol wäre das genau umgekehrt, wenn die Sonne also genau am Horizont steht, dann misst man also die Höhe zwischen Horizont und Sonne, misst man natürlich 0 Grad, weil die Sonne ja genau am Horizont steht. Also stellt man wieder die Rechnung an, 90 minus gemessene Höhe, also minus 0, 90 minus 0 ist 90, man befindet sich gerade also auf 90 Grad Breite. Jetzt habe ich schon erwähnt, dass das nur im Gedankenmodell funktioniert, wenn die Erdachse senkrecht stehen würde. Man hat also jetzt hier noch eine Korrektur anzubringen, nämlich eben die Schiefstellung der Erde, die sich exakt aus der Deklination ergibt, aus der Deklination der Sonne. Also der Breitengrad der Sonne, um den sie eben wandert, eben nach oben, nach unten. Und dann stellt man eine Rechnung an und fügt diesen Faktor einfach in einer Addition noch dazu. Man rechnet also 90 minus gemessene Höhe plus Deklination und das Ergebnis davon ist also dann einfach der Breitengrad. Wenn man sich also nur gedanklich das vorstellt, wenn man auf 45 Grad Breite ist, also das ist in der Nordadria irgendwo und man würde zum Mittag genau den Sonnenhöchststand messen, dann misst man 45 Grad und 90 minus 45 ist eben 45 Grad und so kommt man also dann auf den Breitengrad. Astronavigation funktioniert nebenbei erwähnt übrigens nur deshalb, weil die Erde eine Kugel ist, weil nur dadurch kann man an verschiedenen Breitengraden auch verschiedene Winkel zur Sonne messen. Das kann man sich relativ einfach auf einem Globus überlegen. Also für alle Verfechter, die hier doch noch der flachen Erde anhängen, Ja, mit der flachen Erde würde das Ganze nicht funktionieren. Das geht also nur mit einer runden, also kugelförmigen Erde. Ich überlege mir gerade, wie man Astronavigation auf der hohlen Erde-Variante durchführt, denn die hohle Erde ist ja auch gerade relativ prominent. Und da bin ich auch schon am Ende angekommen. Ich möchte da noch einmal auf mein Wetterseminar verweisen. Am Samstag, den 16. Februar, im Seminarzentrum von B3 on Water. Ich glaube, da sind noch Plätze frei. Anmelden kann man sich auf der Homepage von B3 on Water. Das ist b3-onwater.at. Und da kann man auf Theoriekurse gehen, also Termine und Preise und dann Theoriekurse. Und da findet man unter den Theoriekursen dieses Wetterseminar. Es würde mich freuen, wieder zahlreiche Wetterbegeisterte hier in diesem Wetterseminar zu finden. In dem Seminar diskutieren wir verschiedene Wetterberichte durch und versuchen, die zu interpretieren. Denn das Um und Auf von der Wettervorhersage ist, dass man einen bestehenden Wetterbericht einfach richtig anwenden kann und für sich die richtigen Schlüsse daraus ziehen kann. Ich freue mich natürlich immer auch auf Feedback. Feedback ist ganz einfach, entweder auf der Homepage freeskippers.at, da gibt es natürlich diesen Podcast als Post, da kann man unten was anhängen, oder unter Facebook auf facebook.com/bhsegler ist meine Seglerseite, da kann man natürlich ebenfalls gerne etwas hinterlassen oder schickt mir einfach ein E-Mail an bernhard@freeskippers.at. Dann bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt Schiff, Captain, Mannschaft. Vielen Dank.